warum hat er eigentlich zu starten sozialen Wohnungsbau aufgehört und warum hat er ihn vorher für wichtig befunden?
Ich habe ja meine Auffassung dazu zumindest angedeutet, aber vielleicht gibt es ja auch andere Auffassungen hier unter euch, die sich dazu äußern wollen. Firmen selber haben ja auch in der damaligen Zeit, als es so losgegangen ist in Deutschland, 50er, 60er, 70er Jahre auch noch, dafür gesorgt, dass sie ihre eigene Belegschaft unterbringen, weil sie das nicht dem Risiko aussetzen wollten, dass die mit den Löhnen, die da gezahlt werden, an den Mietpreisforderungen des Wohnungsmarkts in der näheren Umgebung scheitern. Da gab es Werkswohnungen im großen Stil, ja, die man heute noch sehen kann. Zechensiedlungen oder Krupp-Siedlungen in Essen. Ich weiß nicht, wie das hier in Regensburg ist, ob es da auch noch solche Bestände gibt. Aber im Ruhrgebiet kann man das sehen. Dass es vom Staat wie von den Betrieben als Risiko betrachtet wird, dass Leute von dem Lohn, den man ihnen zahlt, den Grundeigentümer mit seinen Mietforderungen zufriedenstellen muss, dass das gefährdet, dass hinreichend viele Proletarier, die man benutzen will, auch in der Gegend, wo man sie benutzen will, überhaupt wohnen können. Und also zieht der Staat seinen sozialen Wohnungsbau auf, weil er das Wachstum will und die dafür nötige Mannschaft parat haben will und große Firmen wie Zechenbetriebe oder Automobilfirmen organisieren die Wohnsiedlungen und Silos für ihre eigene Belegschaft, damit sie vor Ort wohnen können. Das ist heute anders geregelt. Denkt mal, wie der Mietpreisanstieg in München dazu führt, dass städtische Angestellte oder auch Mitglieder der Polizei mit den Gehältern, die denen gezahlt werden, in München schon gar nicht mehr wohnen können. Die werden entweder ins Umland ausquartiert, müssen sich dorthin begeben, oder sie bekommen Zulagen, damit sie überhaupt in München wohnen können. Und um den Charakter solcher Zulagen nochmal deutlich zu machen, es gibt ja auch das Institut des Wohngelds. Und es steht im Rufe, dass es eine unglaublich soziale Tat ist. Hilfe für Betroffene. Aber was verrät eigentlich das Wohngeld der Sache nach wirklich? Eine Figur, die Wohngeld bezieht, die muss dem Staat, wo der Antrag gestellt wird, glaubhaft nachgewiesen haben, mit dem verfügbaren Einkommen, das einer hat, ist eine Wohnung in dem Raum, in dem er lebt, einfach nicht finanzierbar. Dann bekommt er ein Wohngeld. Dieses Wohngeld ist seiner ökonomischen Natur nach ein durchlaufender Posten, der beim Grundeigentümer landet. Das kriegt der Wohngeldbezieher schon gar nicht in die Hand. Das landet auf dem Konto eines Vermieters. Und daran kann man etwas sehen, nämlich worin der wirkliche soziale Gehalt dieser Tat besteht. Das besteht nämlich darin, dass ein Staat sagt, eines darf nicht passieren, dass der Profit von Vermietern unter der zu knappen Kaufkraft eines Mieters Schaden nimmt. Bevor das passiert, bezahle ich als Staat lieber aus dem Steueraufkommen, das ich den anderen wegnehme, ein Stück des Profits, das die beanspruchen. Gerade das Wohngeld ist ein Beweis dafür, wie sehr ein Staat darauf besteht, dass Wohnen abhängige Variable einer Gewinnkalkulation von Eigentümern ist, oder es findet nicht statt. Und mit dem Wohngeld sagt er, ja, dann mache ich mit dem Wohngeld, das ich zahle, die Gewinnkalkulation dieses Typen sicher.
Das ist genauso wie bei den Unternehmen mit den 400 oder 400. Das ist auch so. Im Prinzip sind Pensionen, die ja eigentlich dann dem Arbeitgeber oder dem Unternehmen dadurch. Mhm.
Die Billigjobs, wo du dann zum Beispiel genug verdienst, müssen die zur Zahlung und Zuschuss beantragen. Das ist sehr nett. Verstehst du das nicht?
Ja, es hat eine Parallele.
Der Vergleich, ja.
Es hat eine Parallele, ich weiß, woran du denkst, es hat eine Parallele, weil in diesem Fall der Staat auf dem Standpunkt steht, das ist regelkonform, widerspricht keinen Gesetzen. Wenn Unternehmungen Menschen ein Geld zahlen, von dem sie auch nach den staatlichen Rechnungen und Vorgaben erwiesenermaßen nicht leben können, das ist bei uns kein Verbrechen, Leute so schlecht für ihre Arbeit zu bezahlen, dass sie davon nicht leben können. Das ist anerkannt vor den staatlichen Instanzen, ja, wie du sagst, und wird geprüft, sodass der Staat sich auf den Standpunkt stellt, wer da unter dem staatlich definierten Existenzminimum verdient, der bekommt einen ganz genau ausgerechneten und bemessenen Zuschuss. Hat er eingerichtet und spricht wieder Bände, weil er sagt, das gehört zur in der Marktwirtschaft üblichen Gewinnkalkulation dazu, Leute so schlecht zu bezahlen, dass sie davon nicht leben können. Das einzige Ärgernis, um deinen Gedanken aufzugreifen, ja, dass Politiker damit verbinden, ist, dass sie sagen, ja, dann muss ja doch immer mehr aus der Staatskasse bezahlt werden, was die Unternehmer von sich aus verweigern zu zahlen. Die Diskussion ist die um die Aufstocker. Dass nämlich durch dieses Phänomen, das du sagst, eine Spirale in Gang kommt. Ja, erst haben Unternehmen unter Existenzminimum gezahlt, der Staat gewährt einen Zuschuss. Jetzt kehrt sich die Sache spiralartig um. Die Unternehmer bezahlen jetzt deswegen so wenig, weil der Staat bezuschusst, sodass sich der Sektor immer mehr ausdehnt, in dem so miserabel bezahlt wird, dass man davon nicht leben kann. Und das hat ein gewisses Zerwürfnis zwischen Unternehmern und Staat hervorgerufen, weil der Staat den Gewinn der Unternehmen zwar möglich machen will, aber nicht einfach selbst finanzieren will.
Ist das da nicht trotzdem zu schwach ausgedrückt, wenn man sagt, es ist von staatlicher Seite anerkannt? Denn genau das
für Einrichtung von einem Niedriglohnsektor, diese Ausdehnung der Leiharbeit, die Werkverträge und so weiter, basiert nicht nur alles auf staatlichen Gesetzen, sondern war ja auch ausdrücklich gewollt. Mhm. Und da klopfen sie sich jetzt gegenüber den anderen europäischen Staaten permanent auf die Schulter, die deutschen Politiker, und sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, macht ihr sie doch erstmal genauso gut wie wir. Mhm.
Das ist richtig, ja, ja.
Also es ist doch politische Tat gewesen, an der sie natürlich die andere Seite stört, dass sie das auch was kostet.
Ja.
Genauso wie jetzt zurückzukommen auf das Wohnen, das auch politische Tat ist, die Mietgesetze und diese Steigerungsbedingungen so zu machen, dass immer weniger Leute von ihrem Lohn sich das Wohnen überhaupt leisten können. Mhm. Also da steht die Politik ja auch nicht hilflos einem Immobilienmarkt gegenüber und reagiert dann darauf, um armen Leuten das Wohnen doch noch irgendwie zu ermöglichen, sondern die steht vor ihrem eigenen Werk.
Sie steht vor ihrem eigenen Werk, ja, und auch das muss man ja zur Kenntnis nehmen. Diese drastischen Mietsteigerungen, die Preissteigerungen beim Verkaufen von Immobilien, das ist eine Härte für die Betroffenen, die wohnen müssen und das Geld bezahlen müssen. Aber für einen Standort, der von einem Staat verwaltet wird und wo ein gesamtnationales Wachstum am Ende des Jahres zusammengezählt wird, ja, sind die gestiegenen Mietpreise sowas wie ein Plus für das Geschäft der Immobilienbranche. Das ist ein Beitrag zum nationalen Wachstum, das positiv vermerkt wird und nicht wie ein soziales Ärgernis in die Ecke gestellt wird.
Das ist ja auch die andere Seite von dem sozialen Wohnungsbau beenden und diese Wohnungen privatisieren. Damit werden die zu einer neuen Geschäftssphäre, die Bestandteil des Wachstums ist und aus dem der Staat sich auch mit Steuern und so weiter bedienen kann. Mhm.
Genau, also du hast völlig recht, das ist viel weitergehend als das Argument, das ich am Anfang angetippt hatte. Der Staat entlastet seinen Haushalt von Kosten, das stimmt. Aber das Argument geht noch einen Schritt weiter, stimmt auch und sagt, dadurch, dass das jetzt private Wohnungsbaugesellschaften oder Immobilienfirmen aufkaufen und als ihren Bestand bewirtschaften, machen die ein Plus, an dem der Staat selber wieder über Steuern partizipiert.
Die Logik, von dem, was Sie da beschrieben haben, wäre ja eigentlich, den Staat und die Kommunen zur Ordnung zu rufen und Wohnungsbau zu betreiben. Aber mein Gegenargument oder mein Problem, das ich da sehe, betätigen sich Kommunen und Staat nicht auch so wie kapitalistische Unternehmer, preistreiberisch, Gewinn maximieren, Wohnraum verknappend und drehen die nicht auch kräftig an dieser Preisspirale für den Wohnraum? Also ich habe solche Informationen über unsere Stadtbaugesellschaft, die ja früher reguliert gewirkt hat, aber da habe ich gehört, dass ein Betriebswirtschafter dran, der eiskalt auf den Gewinn schaut und die genau das Gleiche machen wie alle kapitalistischen Wohnungsvermieter. Das heißt, wenn ein Student nach 2-3 Jahren den Wohnraum verlässt, dann der nächste kriegt dann gnadenlos wieder diese Mieterhöhung von 20-30%.
Völlig richtig, aber in dem ersten Punkt hast du mich vielleicht missverstanden. Das Fazit oder Plädoyer nach meinen Argumenten sollte nicht sein, das ist jetzt eine Aufgabe für den Staat und die politischen Instanzen, um am Wohnungsmarkt zu intervenieren und zu bauen und fürs Wohnen zu sorgen. Sondern ich wollte sagen, dass das auch ein Staat sich nicht zu seiner Aufgabe macht, eine Versorgung mit Wohnraum zu organisieren, die die Wirtschaft schuldig bleibt, sondern umgekehrt, wenn du an das letzte Argument deines Hintermanns denkst. Ein Staat will, dass das Wohnen in dieser Gesellschaft genauso wie der Besitz eines Automobils oder eines Kühlschranks dadurch gewährleistet wird oder zustande kommt, dass es die Gewinnrechnung einer privaten Firma bedient. Und wenn es das nicht vermag, dann wird daraus nichts. Und auf diesem Standpunkt steht der Staat in Bezug auf das Wohnen. Auch da fügst ja du jetzt an, wo er selber der Eigentümer von Wohnraum noch ist, dass auch er eine Gewinnrechnung anstellt, dass nämlich die Mieteinnahmen, die er den Leuten abverlangt, mehr hergeben müssen als die Bewirtschaftungskosten, die er selber auf sich nimmt, um den Bestand zu halten. Da rechnet er wie ein privater Unternehmer, auch wenn er kein privater Unternehmer ist, das stimmt.
Ja, das hätte ich anders gesagt, wenn man sagt, eigentlich müsste man doch jetzt die Kommunen und den Staat zur Ordnung rufen. Dann tut man doch so, als wäre die Ordnung, zu denen man jetzt rufen müsste, eine, die beinhaltet, dass Leute bezahlbare Wohnungen haben. Diese Ordnung, die existiert aber bloß als eigene Wunschvorstellung. Die gültige Ordnung ist es auf jeden Fall nicht. Also die tatsächliche Ordnung, zu der man Staat und Kommunen rufen könnte, zu denen muss man sie gar nicht rufen, weil der kommen sie ja nach. Wohnen muss genauso wie jedes andere Gut in dieser Gesellschaft zum Gewinn führen.
Ja, so ist es. Und um an diesen Satz nochmal anzuknüpfen und die Scheidelinie deutlich zu machen gegenüber Protesten von Mietern, die jetzt laut werden. Ja? Wie gesagt, das ist verständlich, dass diese Leute sauer sind und sich wehren wollen. Aber sie sollten mal überdenken, mit welchen Argumenten sie sich wehren. Es ist nicht in Ordnung, zu sagen, hier läge ein Missbrauch des Grundeigentums vor. Es ist nicht in Ordnung zu sagen, das ist ein Versagen von Politik, wenn Leute keinen ordentlichen und bezahlbaren Wohnraum finden. Warum? Weil man Instanzen das Scheitern an einem Ziel vorwirft, das sie nicht haben. Man kann nicht einer Instanz, die überhaupt nicht dafür angetreten ist, Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, vorwerfen, dass sie daran scheitern würde. Ein Immobilienunternehmer wie eine staatliche Behörde hat dieses Ziel gar nicht. Die wollen, dass mit dem Wohnungsbau und dem Vermietgeschäft ein Geschäft gemacht wird, wie mit der weißen Kühlschrankware oder dem Automobil. Das wollen sie. Und die Folge davon, dass das die gültige wirtschaftliche Rechnungsweise ist, mit der Wohnraum vermarktet wird, die Folge davon ist, dass viele Menschen diesen Wohnraum nicht bezahlen können, weil das Einkommen, das wachsende Vermieteransprüche bedienen muss, aus genau demselben Grund von den anderen Kapitalfraktionen, die Beschäftigung anbieten, in Anführungszeichen, gesenkt wird. Das ist der Gebrauch von kapitalistischen Betrieben, den die von ihrem Eigentum machen. Das jetzt Missbrauch zu nennen, unterlegt der Sache ein Ziel, an dem sie scheitern soll, das sie aber gar nicht haben. Versorgung. Man kann nur an einem Ziel scheitern, das man wirklich hat, aber Versorgung mit Wohnraum ist das Ziel von keinem. Es macht einen wichtigen logischen Unterschied im Argument, ob ich den Zweck angreife, dessen wegen der Wohnraum so unerschwinglich wird. Es macht aber auch einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich mich diesen Instanzen gegenüber praktisch aufführe. Denn wer sagt, da liegt ein Missbrauch vor seitens der Grundeigentümer oder ein Versagen der Politik, der meint ja bei all seinem Ärger, er hätte in diesen Instanzen im Grunde so etwas wie einen Verbündeten auf seiner Seite, die für sein Anliegen brauchbar und im Prinzip auch willig wären, wenn man sie von ihrem Fehltritt wieder abbrächte. Aber es ist gar kein Fehltritt, sondern das sind die harten Konsequenzen des Gebrauches ihres Eigentums und der politischen Art, wie das Eigentum betreut wird.
gibt ja Häuser, die gehen, sogar mehrere Jahre oder ganz viele Monate. Das heißt, der Vermieter, der Besitzer von so einer Immobilie, der muss sich dann relativ sicher sein, dass die Mietpreise so steigen, dass sich das dann zumindest nach einer Auflandzeit amortisiert, dieser Verlust, oder?
Ja.
Das ist jedenfalls eine Kalkulation. Ob die aufgeht, ist eine andere Frage.
Aber wenn man auf die letzten 3 Jahre zurückblickt, was die Zeitungen an Material offenbaren, Mieten in den allermeisten deutschen Großstädten um 30% gestiegen, Immobilienpreise, schaut in die Zeitung, steigen pro Jahr um 5-10%, je nach Lage und Großstadt. Das sind drastische Sprünge. Natürlich mag es auch noch einen Leerstand geben aus ganz anderen Gründen. Dem Bauherrn ist das Geld ausgegangen oder die Kreditlinie nicht verlängert worden. Aber der Leerstand, der in die Schlagzeilen gerät, das ist ein bewusst kalkulierter, kein unfreiwilliger, weil der Bauherr seine Bude nicht zu Ende bauen kann. Das ist ein bewusst herbeigeführter und der kalkuliert auf das, dass im Verlaufe von 1, 2, 3 Jahren der Wohnungsmarkt und der dort durchgesetzte Mietpreisanstieg dann nicht nur eine Neumiete erlaubt zu verlangen, die deutlich höher ist als jetzt, sondern dass auch damit der Wert der Immobilie deutlich gestiegen ist. Denn was die Immobilie wert ist, das bemessen diese Investoren ja nicht an dem Preis, den man heute dafür bezahlt hat, sondern die rechnen, wie viel Mietzins lässt sich in 3 oder 4 Jahren aus so einem Haus ziehen, sodass der Mietpreisanstieg, wenn er sich denn ereignet wie erwartet, den Wert dieses Gebäudes im Verlaufe der Jahre deutlich erhöht hat. Auf diese Differenz setzen die. Und insofern, ja, war das ernst gemeint, dass die Parole Wohnungsmangel wegen Leerstand eigentlich umgedreht gehört und der Wahrheit viel näher kommt. Leerstand wegen Wohnungsnot.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass man eigentlich das komplette kapitalistische System dafür beschuldigen muss? Oder uns alle? Oder geht es so einzeln denn mal?
Ja, bleib bei dem ersten Satz.
Kann man nicht irgendwo anklopfen und sagen, du hast jetzt diesen Missstand verursacht, schaff bitte Abhilfe.
Das Volk hat keine Macht.
Wo möchtest du denn anklopfen?
Nein, vielleicht eine richtige Partei, weil das System dann wieder so ein Not, ich weiß nicht, was
Kennst du denn bei den Parteien ein diesbezügliches Angebot?
Doch, das hat den Wahlkampfprogramm. Aber es ist auch die Frage, wo sie dann halten, ne? Wenn sie gewählt sind.
Aber wenn sie sich dran halten, wofür sie sich wählen lassen wollen, dann würde das Beispiel für den Herrn Steinbrück bedeuten, der tritt dafür ein, dass die Kappungsgrenze auf 15% gesenkt wird und der Mieterhöhungszeitraum auf 4 Jahre verlängert wird. Das ist das Programm, in Anführungszeichen, das Programm von dieser SPD-Figur. Statt der bisher gesetzlich festgelegten 20% Mietsteigerung sollen nur noch 15 erlaubt sein. Und dies nicht nach Ablauf von 3, sondern nach 4 Jahren. Ja, was bietet der dem Wahlvolk an? Der bietet dem eine Form von Mieterhöhung mit diesen neuen Klauseln wie eine soziale Wohltat an. Wie sehr dann übrigens die Mieten wirklich steigen, ja, ist mit diesen beiden Daten, 15% und 4 Jahre, natürlich auch wieder nicht ausgemacht. Das erfährt man ja auch aus den Zeitungen, weil bei der Neuvermietung die üblichen Orientierungsgrenzen am Marktdurchschnitt gar nicht gelten. Das heißt, da kann im Prinzip erhöht werden, wie der Vermieter will und wie er es am Wohnungsmarkt durchsetzen kann. Aber wenn man deine ganze Überlegung mal zum vollen Wert nimmt, dein Bild von dem Anklopfen, es lebt eigentlich von dem Gedanken, wo kann man hier anklopfen? Dass die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, arbeiten und wohnen, über die Art, wie sie leben, arbeiten und wohnen, nicht die Herren sind und die Hoheit haben. Sie müssen bei irgendeiner anderen Instanz anklopfen, die über sie etwas verbindlich macht, das man gern hätte. Könnte man sich vielleicht von einer Partei einem politischen Herrn erwarten, dass er das Wohnen zum Besseren richtet für die Menschen? Diese Art nachzudenken, ja, die geht davon aus, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, ein Oben und Unten glasklar eingerichtet ist, wo die kleinen Leute, so wie wir, die Inserate leben, die abhängigen Variablen nicht nur des Kommerzes sind, der sein Geschäft mit dem Wohnen macht, sondern von politischen Beschlüssen, die die Regierenden treffen, die die Bedingungen dafür setzen, wie und dass dieses Geschäft gemacht wird. Es ist quasi deine Idee vom Anklopfen, sowas wie das Bekenntnis dazu, dass man die abhängige Variable eben der Instanzen, unter denen man jetzt das Wohnen als so prekär erlebt, ist und bleibt. Das ist doch nicht gut.
Bleibt, habe ich nicht gedacht.
Ob es gut oder schlecht ist, das ist die Tatsache. Die bestehen bleibt. Wir sind abhängig.
Ja.
Wir sind manchmal auch hilflos.
Ja.
Also die Frage wäre meine auch, was könnten wir machen? Hm. Was könnte jeder von uns machen? Hm. Sich zusammentun?
Auf jeden Fall.
Wo und wie?
Alle auf die Straße.
Dann marschiere ich vorne, ganz gerne. Aber wer marschiert hinter mir?
Es liegt ja in Spanien, wo Leute raus, ich glaube, wo die Leute da solidarisieren, so, ja. Und die einfach zum Helfen, dass sie dann drinnen bleiben können. Oder was ja ganz krass ist, wo sich Leute wegen der Wohnung gekauft und umbringen. Ja.
Mhm.
Ja. Das ist ganz krass, weil sie einfach das nicht mehr zahlen können. Das sind vorher von den Kapitalisten, von den Banken vorgegangen, wo er gekauft wurde. Und bis dann die Gas geplatzt ist. Und viele, die sich dann umbringen, weil sie nicht müssen. Nicht rein. Das ist die Ursache. Das ist die Ursache. Aber die Stadt Regensburg selber in ihrem Stadtmarketing fordert ja immer, Leute kommt und dadurch brauchst du auch Wohnung und dadurch steigt auch der Preis, weil immer mehr Leute hier kommen, Regensburg stimmt ja, braucht Wohnung und das steigt dann.
Ja, diese Marktlage, auf den Unterschied habe ich am Eingang Wert gelegt, die wird ausgenutzt von den Vermietern und Immobilienfirmen, die die Preise hochsetzen. Ja, die sind's. Auch auf den Unterschied wollte ich aufmerksam machen. Ja. Der Zuzug von Menschen ist nicht der Grund für die Mietpreissteigerung. Das ist der Hebel, den die was zu vermieten haben, ausnutzen gegen die Wohnungen brauchen.
Die Stadt hat ja auch gesagt, wenn in Zukunft gebaut wird, müssen sie ungefähr 15% davon sozusagen die Wohnung errichten.
Ja.
Dann sagt der Eigentümer, ja gut, ziehe Zuckerfabrik, dann machen wir einen sozialen Wohnungsbau auf die Straße hin und die gute Lage für die Besserung, die ist jetzt nach innen. So dass die sozusagen günstigen, die müssen halt als Schalter gehalten.
Ja.
So sieht es aus.
Ja.
Hm? Ja, genau. Ja. Ja, die wohnen einfach da in sich, wo ein Modern ist oder so. In einem Burschen. Das müssen wir auch packen. Wir können uns einfach frei entscheiden.